SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Nach den zwei Flugzeugabstürzen. Der Boeing-Chef entschuldigt sich und gibt ein weiteres Softwareproblem zu. Der Luftfahrtexperte der Uni St. Gallen sagt:
Die Frage jetzt ist halt wirklich, wie viel ist jetzt Softwarefehler und wie viel ist Hardwarefehler oder Sensorfehler?
Ohne mehr könnten wir nicht leben, warnt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
The sea has a special relationship with all of us. It keeps us alive. But that relationship is now under threat as never before.
Doch diese besondere Beziehung sei unter Druck wie nie zuvor. Doch jetzt tut sich etwas zum Schutz der Meere. Die britische Premierministerin May ist wieder gut für eine Überraschung. Der Brexit-Termin solle bitte auf Ende Juni verschoben werden. Eine Ungewissheit mehr für die vielen Polen im Land.
Lot of people going back to Poland, yeah, to leave England and bye-bye.
Viele junge Polen hätten darum Großbritannien schon bye-bye gesagt, die Reportage. Und 25 Jahre Völkermord in Ruanda. Trägt die Schweiz eine Mitschuld? Die Antwort im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es scheint immer offensichtlicher. Der Absturz von zwei Boeing-Passagierflugzeugen in Äthiopien und Indonesien hat etwas mit einer Software zu tun, die in der Steuerung des Typs 737 MAX eingreift. Jetzt hat der Chef von Boeing erstmals eingeräumt, dass es Probleme mit dieser Steuerungssoftware gebe. Das hätten die vorläufigen Untersuchungsergebnisse gezeigt. Und man habe einen zweiten Softwarefehler entdeckt. Andreas Wittmer ist Leiter Luftfahrtkompetenzzentrum der Uni St. Gallen. Daniel Hubacher hat ihn gefragt, was genau das Problem mit der Steuerungssoftware war.
Ja, einerseits gibt es ja die Software und andererseits gibt es die ganzen Sensoren, die diese Software beeinflussen oder Input liefern, damit die Software am Schluss aus diesen gewonnenen Informationen Entscheidungen ableiten kann und eben ein Verhalten des Flugzeugs beeinflussen kann. Und meine offene Frage ist immer noch, wie stark ist es die Software oder wie stark haben eben diese Sensoren diese Software dann am Schluss beeinflusst?
Und was würde das bedeuten, wenn Sensoren in dem Fall nicht richtig funktionieren oder was muss man sich darunter vorstellen?
Dann würde sich die Frage stellen, wie viele solcher Sensoren hatte das Flugzeug? Die Flugzeuge sind in der Regel so ausgerüstet, dass mehrere Sensoren sich gegenseitig kontrollieren. Das heißt, dass eben die Software Input bekommt von verschiedenen Sensoren und wenn diese Inputs nicht übereinstimmen, dann würde die Software den Piloten eigentlich mitteilen, dass da ein Problem vorliegt und dass der Pilot selber schauen muss, was er tut. Wenn es nicht genügend unterschiedliche Sensoren gehabt hat, also mindestens drei, damit man immer von zwei gleichen ausgehen kann, dann würde natürlich dieses redundante System nicht funktionieren und dann wäre das natürlich ein gröberes Versehen von Boeing.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind diese Sensoren für die Piloten eigentlich von zentraler Bedeutung.
Genau, also die Software verarbeitet ja Daten und Informationen, zum Beispiel in diesem Fall über die Fluglage des Flugzeugs. Und wenn das Flugzeug in eine bestimmte Fluglage gerät, die außerhalb der Limit ist, dann greift die Software ein und korrigiert das so, dass das Flugzeug stabil in der Luft bleibt. Und wenn diese Sensoren natürlich falsche Informationen liefern, dann wird die Software natürlich auch darauf falsch reagieren. Und die Frage jetzt ist halt wirklich, wie viel ist jetzt Softwarefehler und wie viel ist Hardwarefehler oder Sensorfehler?
Nun, der Boeing-Chef, der hat nun also Steuerungsprobleme eingeräumt, aber hätte nicht auch eine Mitschuld die US-Aufsichtsbehörde? Ich meine, die müssen ja die Sicherheit der Flugzeuge prüfen. Besteht da vielleicht Handlungsbedarf?
Ja, schlussendlich haben sie diesen Mangel ja nicht festgestellt. Dementsprechend kann man der Behörde schon einen Vorwurf machen. Allerdings muss man verstehen, dass es hier um sehr, sehr komplexe Systeme geht. Und die Behörde ist ja während dem ganzen Bau des Flugzeugs und während der Entwicklung mit involviert und macht auch Zwischenchecks. Und schlussendlich ist es so komplex, dass man wahrscheinlich nicht einfach so hingehen kann und sagen kann, ja, das passt jetzt oder nicht, sondern da braucht es das Wissen der Entwickler. Und damit ist die Zusammenarbeit der Entwickler und der Behörde natürlich enorm wichtig, was aber wieder die Gefahr bringt, dass die Behörde in den Entwicklungsprozess sehr stark einbezogen ist und damit eine Art Betriebsblindheit herrscht und diese Kontrollfunktion allenfalls nicht mehr optimal wahrnehmen kann.
Herr Wittmer, ist es denn heute gefährlich, in ein Flugzeug zu steigen?
Nein, es ist nicht gefährlich. Die Flugzeuge sind immer noch wahrscheinlich der sicherste Modus des Transports. Wenn solche Vorfälle oder Unfälle passieren, dann lernt man ja sehr schnell daraus und korrigiert. Und also man groundet dann eben Flugzeuge, wenn es eine Unsicherheit gibt und bis die Probleme behoben sind. Und das ist auch gut so. Darum ist ja die Luftfahrt auch so sicher.
Sagt der Luftfahrtexperte der Uni St. Gallen im Rendezvous. Weiter geht's mit den Nachrichten in der Übersicht. Bitte, Dominik Brandt.
Großbritannien bittet die EU um eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist. Als neues Datum schlägt die britische Premierministerin Theresa May den 30. Juni vor, wie aus einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk hervorgeht. Sollten beide Seiten dem Austrittsvertrag vor Ende Juni zustimmen, könnte Großbritannien auch früher aus der Europäischen Union austreten, heißt es weiter. Bis anhin hat das britische Parlament den Brexit-Vertrag stets abgelehnt. Das weitere Vorgehen soll an einem EU-Sondergipfel in der nächsten Woche beschlossen werden. Die Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs kann nicht mehr in die USA einreisen. Die USA hätten das Einreisevisum entzogen, teilte das Büro von Chefankläger Fatou Bensouda mit. US-Außenminister Mike Pompeo hatte diesen Schritt angekündigt, falls das Strafgericht gegen US-Bürger Ermittlungen beginnen sollte. Bensouda will Ermittlungen gegen US-Soldaten einleiten, die in den Jahren 2003 und 2004 in Afghanistan gefoltert haben sollen. Die USA sind nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Schweizer Entwicklungshilfe dürfe nicht zu stark darauf abzielen, Migration zu verhindern. Das empfiehlt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Diese Ausrichtung könnte zu einem Reputationsrisiko werden. Wenn die berühmte Neutralität der Schweiz gefährdet sei, könne das den Einfluss auf globaler Ebene schmälern. Die Schweizer Entwicklungshilfe müsse besser auf die Bedürfnisse der Einsatzländer abgestimmt werden, so die OECD. Die Autokonzerne BMW, Daimler und VW haben illegale Absprachen getroffen über Abgasreinigungstechniken. Zu diesem Schluss kommen die Wettbewerbshüter der EU. Die Autofirmen hätten sich bei der Einführung von Katalysatoren für Dieselmotoren und von Feinstaubpartikelfiltern für Benzinmotoren unerlaubterweise abgesprochen, so die EU-Kommission. Damit hätten sie den Wettbewerb für Innovationen behindert und den Konsumenten die Möglichkeit verwehrt, umweltfreundlichere Autos zu kaufen. Die Unternehmen können nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen, ihnen drohen Milliardenstrafen. Die italienische Wirtschaft sei in einer heiklen Lage. Das sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici vor einem Treffen der Finanzminister der Eurozone in Bukarest. Und weiter, die Wirtschaftsentwicklung Italiens müsse sorgfältig beobachtet werden. Anfang Mai wolle die Kommission neue Schätzungen vorlegen, welche die Abkühlung der Konjunktur in Italien und Deutschland berücksichtige, so Moscovici weiter. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sieht den Abschwung als weiteren Beweis dafür, dass es in der Währungsgemeinschaft Reformen brauche. Eine Meldung vom Eishockey. Die ZSC Lions trennen sich von Trainer Arno Del Curto. Der Vertrag werde nicht verlängert, teilt der Verein mit. Zum Entscheid geführt habe der ausbleibende sportliche Erfolg. Das Wetter, bis morgen bleibt es trocken und teilweise sonnig. Im Norden werden heute mit schwacher Brise 9 Grad erreicht, morgen sind es 15 Grad. Im Süden gibt es heute 18 Grad, morgen mit vielen Wolken noch 13 Grad.
Evolutionstheoretisch ist es unsere Heimat, das Meer. Faktisch könnten wir ohne Ozeane auch nicht leben. Doch wir benehmen uns nicht so. Wir fischen zu viele Fische, werfen Plastik ins Wasser, schiffen Rohstoffe unter Wasser, schicken uralte Öltanker aufs Wasser, die auslaufen und Flora und Fauna beschädigen. Kurz, die Ozeane sind in Gefahr. 2 Wochen lang wurde jetzt am UNO-Sitz in New York verhandelt. Das Ziel, ein weltweit verbindliches Abkommen zum Schutz der Meere. Fredrik Steiger berichtet.
Der Wilde Westen ist nass, denn der gesetzlose Wilde Westen, das ist heute die Hohe See, jenseits der 200 Meilen Küstenzonen. So sieht es die Meeresbiologin Sandra Schöttner. Sie nimmt für die Umweltorganisation Greenpeace an den UNO-Verhandlungen zum Schutz der Ozeane teil.
Momentan ist es so, dass die Hohe See mehr oder weniger der Wilde Westen ist. Jeder bedient sich so, wie er es braucht.
Sybille Vermont vom Bundesamt für Umwelt wiederum, die für die Schweiz in New York verhandelt, spricht von der letzten Grenze der Menschheit.
C'est la dernière frontière de la planète. C'est la dernière frontière. Malheureusement, ça ressemble aussi au dernier Eldorado.
Viele sehen die Meere als letztes Eldorado, den letzten Teil der Erde, den man noch ungehindert ausplündern oder auch zumüllen kann. Die Ozeane sind akut bedroht, wie immer mehr wissenschaftliche Daten beweisen.
On s'aperçoit de plus en plus et on a de plus en plus de données que les océans souffrent énormément des
activités. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer ganz besonderen Beziehung zwischen Mensch und Meer.
The sea has a special relationship with all of us. It keeps us alive.
Nur dank dem Meer könnten wir leben, doch diese besondere Beziehung sei unter Druck wie nie zuvor. Immerhin ist nun der Schutz der Ozeane auf der internationalen Agenda nach oben gerückt. Zumindest offiziell sind sich alle UNO-Mitgliedsländer einig, man muss rasch handeln. Es braucht, genauso wie für den Klimaschutz, ein rechtsverbindliches UNO-Abkommen. In einem solchen würden etwa riesige Schutzzonen definiert, in denen keine wirtschaftliche Ausbeutung erfolgen soll. Generell sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen für jegliche Nutzung vorgeschrieben werden. Es geht auch um Regeln für die Nutzung der genetischen Ressourcen der Ozeane, Pflanzen und Tiere, die für die Pharma- und Kosmetikindustrie wichtig sind. Doch darüber, wie griffig, wie umfassend das Abkommen sein soll, gehen die Meinungen weit auseinander. Sandra Schöttner von Greenpeace.
Es geht da sehr viel letztendlich darum, dass einzelne Länder versuchen, den Status quo zu zementieren, als nach vorne zu arbeiten und eine echte Lösung zu finden.
Sie meint nicht zuletzt die Großmächte.
Wenn große Player wie die Vereinigten Staaten, wie China oder auch wie Russland zwar am Tisch sitzen, um dieses Abkommen zu schwächen oder auch zu verwässern, dann ist niemandem geholfen.
Umstritten ist etwa die Größe der Schutzzone. Manche Regierungen möchten sie auf 10% der Meeresfläche begrenzen, Umweltorganisationen drängen auf mindestens 30%. Für ehrgeizige Ziele tritt unter anderem die Schweiz ein. Obschon Binnenland, will sie das Tun und Lassen auf den Weltmeeren nicht einfach den Meeresanrainerstaaten überlassen, sagt die Schweizer Unterhändlerin.
Nous voulons aussi des avantages, nous voulons les mêmes avantages que les autres, donc on est quand même concerné.
Die Hohe See gehöre allen Ländern, die Schweiz wolle bei deren Nutzung und Schutz mitreden. Ja, man müsse mitreden, aufgrund des Verfassungsauftrags beizutragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen weltweit.
La Suisse a dans sa constitution un article au niveau de la politique étrangère qui est de protéger les ressources naturelles.
Das Ziel der Verhandler ist ehrgeizig. Schon nächstes Jahr soll ein UNO-Ozeanabkommen unterzeichnet werden.
Wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, in 10, 20 Jahren brauchen wir es wahrscheinlich nicht mehr versuchen, denn die Ökosysteme im Meer sind jetzt schon schwer im Stress.
Sagt die Greenpeace-Vertreterin. Auch die Schweizerin Sybille Vermont sieht Fortschritte, hat aber Zweifel, ob 2020 alles unter Dach und Fach ist.
Très franchement, je ne suis pas sûr.
Zumal manche Länder für ein solches Abkommen Einstimmigkeit fordern, was hieße, es würde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Es kommt aber, so Sandra Schöttner von Greenpeace, nicht nur aufs Tempo an, sondern ebenso auf die Substanz.
Wir wollen keinen Papiertiger, wir wollen einen Tiger mit Zähnen.
Die nächsten Verhandlungsrunden werden hart sein. Die Beteiligten sind zwar zuversichtlich, doch es bleiben hohe Hürden, bevor die Rettung der Ozeane tatsächlich realistisch wird.
Rendezvous, das erwartet Sie noch. Der Bundestag verweigert der AfD einen wichtigen Posten. Wie demokratisch ist das? Großbritannien und seine verunsicherten Gastarbeiter. Wir begleiten eine Gruppe Polinnen auf ihrem Weg ins Wochenende. Europawahlkampf in Ungarn. Wir hören, wie unterschiedlich das tönt bei Viktor Orbans Partei Fidesz und bei der Opposition. Und zum Schluss der Skisaison die digitale Neuerung. Der Skischuh aus dem 3D-Drucker. Von einem, das wissen muss, vom Ex-Chef von Völkel und Nordica. Das Vizepräsidium des Deutschen Bundestages ist ein ehrenvolles und verantwortungsvolles Amt. Jede Fraktion hat ein Recht darauf. Das heißt offenbar alle, außer die rechtsnationale AfD. Denn der Bundestag lehnte gestern die Kandidatur der AfD ab. Insgesamt die sechste Absage innerhalb 18 Monaten. Johannes Kars von der SPD begründete dies, ähnlich wie seine Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Linken gegenüber dem Fernsehsender Phoenix, so.
Ich habe noch nie Rechtsradikale gewählt. Ich werde keine Rechtsradikalen wählen und schon gar nicht als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.
Dabei gilt die Kandidatin der AfD als gemäßigt innerhalb ihrer Fraktion, so sagte Philipp Amthor von der CDU.
Ich werde Frau Harder-Kühnel wählen. Der AfD steht nach der Geschäftsordnung ein Platz im Präsidium zu. Und nun ist es sicherlich so, dass man kein Fan sein muss von Frau Harder-Kühnel. Und das bin ich auch nicht. Aber das gilt auch für politische Positionen, die ich mit Claudia Roth und anderen nicht teile.
Offenbar stimmten auch viele aus seiner Fraktion der CDU gegen die AfD-Kandidatin, denn nur 199 Abgeordnete gaben ihr die Stimme, 423 verweigerten sie. Dementsprechend groß das Entsetzen bei der Fraktionschefin der Alternative für Deutschland, Alice Weidel.
Eigentlich fehlt einem zu diesem Vorgang, fehlen einem dafür die Worte. Uns wird das demokratische Recht als größte Oppositionspartei verweigert, den Bundestagsvizepräsidenten zu stellen. Und das ist etwas, was ganz klar gesagt ein Schlag ins Gesicht der Demokratie in diesem Hause ist.
An diesem Recht der AfD auf den Posten zweifeln aber einige im Bundestag, wie der Abgeordnete der FDP, Konstantin Kuhle.
Mich stört massiv, dass so getan wird, als gäbe es rechtlich gar keine andere Möglichkeit, als die Dame zu wählen. Richtig ist, dass die AfD einen Anspruch hat aus der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages auf einen Vizepräsidenten im Präsidium des Deutschen Bundestages. Aber ich habe als Abgeordneter auch ein Recht aus Artikel 38 des Grundgesetzes, das freie Mandat. Die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, die müssen gewählt werden. Und ich halte es nicht für richtig, dass die AfD, eine Partei, die hier den ganzen Betrieb verächtlich macht, sich lustig macht übers Parlament, das alles in den Dreck zieht hier, jetzt auch noch belohnt wird mit einem Vizepräsidenten.
Ja, was jetzt? Wir fragen nach beim Inlandschef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei Jasper von Altenbockum. Hat jetzt die AfD Anrecht aufs Vizepräsidium im Bundestag oder hat sie das nicht?
Also nach den Regularien des Bundestags hat es dieses Anrecht, aber vielleicht ist das Wort Anrecht ganz gut, weil es natürlich kein Recht in dem Sinne ist, dass man es einklagen könnte.
Wie demokratisch agiert denn das deutsche Parlament in dieser Situation? Ich meine, immerhin die Vertreterinnen und Vertreter der AfD sind ja schon vom Volk gewählt.
Also ich finde das auch ein etwas undemokratisches Verhalten, weil was anderen Fraktionen im Bundestag zusteht, muss eben auch der AfD zugestanden werden. Man kann da nicht einfach eine Linie ziehen und sagen, ja nee, die wollen wir nicht, die sind sozusagen nicht salonfähig für den Bundestag, deswegen wählen wir sie nicht ins Präsidium. Aber in der Tat gilt natürlich trotzdem, dass jeder Abgeordnete frei ist, ob er Ja oder Nein abstimmt. Also die Wahl kann man jetzt nicht als undemokratisch bezeichnen, als solche. Aber das Verhalten, das würde ich schon sagen, ist nicht im demokratischen Geiste sozusagen.
Die AfD will jetzt offenbar vor jeder Sitzung wieder einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Was halten Sie denn von diesem Vorgehen?
Naja, die AfD macht das, was man erwarten musste, dass sie ja sozusagen selbst Regeln aufstellt, die es im Bundestag durchsetzen will. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führen wird. Ich glaube eher das Gegenteil. Ja, das wird nur dazu, also sozusagen die Verhärtung im Bundestag verstärken, die Widerstände dagegen noch vergrößern. Also das halte ich für ein ziemlich, ja, etwas kindisches Spiel jetzt, das da getrieben wird.
Was würden Sie sich eigentlich wünschen, einerseits als Bürger Deutschlands und auch als publizistisches Gewissen?
Also ich hätte mir gewünscht, dass die Frau Harder-Kühnel gewählt wird, die AfD im Grunde genommen dadurch keinen Grund hat, sich in diese Opferrolle reinzubegeben, in der sie sich ja ohnehin ständig sieht. Und wünschenswert wäre natürlich auch, dass die AfD dann auch akzeptiert, dass sie sich sozusagen im Parlament auch wiederfindet und tatsächlich dann auch konstruktiv da mitarbeitet. Jetzt kann man darüber streiten, wer jetzt schuld daran ist, dass es vielleicht nicht kommt. Ich glaube, die AfD hat da größere Anteile als die jetzt diese Wahl verhindert haben. Aber ich würde mir wünschen, dass mit der AfD das gelingt, was auch mit anderen Parteien schon gelungen ist, dass man sie eben integriert in diesen Parlamentarismus. Und da würde ich sagen, ist gestern der falsche Schritt gemacht worden.
Sagt FAZ-Inlandchef Jasper von Altenbockum im Rendezvous. Nächstes Kapitel in der Brexit-Geschichte. Die Austrittsfrist Großbritanniens soll auf den 30. Juni verschoben werden. Darum bittet die britische Regierungschefin Theresa May in einem Brief, den sie EU-Ratspräsident Donald Tusk geschrieben hat. Eine Antwort der EU steht noch aus. Und das heißt, die Unsicherheit, wie es weitergeht, dauert an. Auch für die rund 1 Million Polen, die in Großbritannien leben und arbeiten. Die größte Ausländergruppe in Großbritannien. Wie gehen Sie mit der Unsicherheit um? Christoph Kellenberger hat mit Polen in Großbritannien gesprochen und ist dabei zuerst in ein kleines Geburtstagsfest geraten.
100 Jahre, 100 Jahre, 100 Jahre. Drei Frauen und ein Mann sitzen am Sonntagmorgen im Regionalzug. Sie feiern Soschas Geburtstag. Wie alt sie werde, frage ich Soscha.
18,
sagt Soscha. Nach 30 sei man immer 18.
I'm have 18 years.
In Wirklichkeit sind Grażyna, Ula, Soscha und Mietek alle um die 60. Die Stimmung im Zug ist aufgeräumt. Die Gruppe fährt ans Meer, wie immer am Wochenende. Raus aus London an die frische Luft. Der Zug rattert übers Land, die Frauen packen Teller aus. Es gibt Makowiec, polnischen Mohnkuchen. Sie sei seit über 20 Jahren in England, sagt Ula. Sie arbeite als Putzfrau und sie arbeite viel.
5 days in a week, 9 hours every day.
Sie arbeite von Montag bis Freitag, 9 Stunden pro Tag. Sie putze in London Häuser von Briten, Russen, Holländern. Die Arbeit gefalle ihr. Die knapp 3 Jahre seit dem Brexit seien manchmal aber auch schwierig gewesen. Manchmal habe sie Angst gehabt, dass sie zurück nach Polen müsse. Und in ihrem Alter, da würde sie dort keinen Job mehr finden. Fühlen Sie sich immer noch willkommen in Großbritannien, frage ich. Immerhin hat es seit dem Brexit-Referendum immer wieder rassistisch motivierte Gewalt gegeben, vor allem gegen Osteuropäer. So etwas hätten Sie nie erlebt, sagen alle. Und ja, Sie fühlten sich wohl, Sie wollten in Großbritannien bleiben. Viele von den Jüngeren, sagt Ula, seien aber bereits zurück nach Polen.
Lot of people going back to Poland, yeah. To leave England, and bye-bye.
Ortswechsel in ein Außenquartier von Birmingham. Dort treffe ich Isabella. Sie ist Mitte 40, wohnt und arbeitet hier seit 8 Jahren. Das Jahr zum Brexit habe sie schwer enttäuscht, sagt sie.
To be honest with you, I almost even was crying.
Sie habe beinahe geweint nach der Brexit-Abstimmung. Sie habe sich in Großbritannien nicht mehr willkommen gefühlt.
Because I felt unwanted here.
Sie arbeite 2 Tage pro Woche als Sekretärin, um ein sicheres Einkommen zu haben. Sonst sei sie Kunstmalerin. Das könne sie auf der ganzen Welt machen. Sie könne gehen, wohin sie wolle. Sie überlege sich daher, Großbritannien zu verlassen. Sie fühle sich hier nicht mehr wohl, weil sie nicht mehr willkommen sei, sagt Isabella.
I'm considering because I don't feel comfortable in the country which I am not wanted.
Und auch Isabella sagt, sie kenne mehrere Polen, die bereits weg seien. Nicht nur wegen des Brexit, auch weil die Wirtschaft in Polen gut laufe. Und es auch dort, vor allem für Jüngere, Jobs gäbe. Wie viele Polen seit der Brexit-Abstimmung schon aus Großbritannien weggegangen sind, ist schwierig zu sagen. 2017 waren es laut dem britischen Statistikamt über 20.000. Neuere Zahlen gibt es nicht. Zurück nach Südengland, zur Geburtstagsgruppe im Zug Richtung Meer.
Morning, can I have tickets, please?
Ula zeigt ihr Billett und sagt dann, für sie sei zurück nach Polen keine Option. Sie habe ihre Kinder hier. Sie bleibe auch nach der Pensionierung in Großbritannien.
For me it's too late.
In Polen habe sie ja nichts. Keine Wohnung, kein Haus, nichts.
What can I do in Poland? I have no flat, no house, no nothing.
Die Reportage von Christoph Kellenberger. Im Mai wählt die Europäische Union ihr neues Parlament. In Osteuropa lassen diese Wahlen viele Leute kalt. Nicht so in Ungarn. Da hat die Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban sie zur entscheidenden Schlacht erklärt. Europa gegen die anderen. Christentum gegen Islam. Gut gegen Böse. So schwarz-weiß ist auch das Wahlprogramm, das Orban heute vorgestellt hat. Und das färbt ab auf die Ungarinnen und Ungarn. Sarah Nowotny und Roman Fillinger haben sich am ungarischen Nationalfeiertag auf den Straßen von Budapest umgehört. Er war bei den Fidesz-Anhängern.
Hier auf dem Platz vor dem Parlament singen sie alle, wenn die Militärkapelle die ungarische Hymne spielt. Die Soldaten singen, Staatspräsident Ader singt, Ministerpräsident Orban, seine Anhänger.
und alle wollen sie wählen gehen am 26. Mai, wollen möglichst viele Orbán-Vertreter ins Europaparlament schicken. Es ist ein entscheidender Moment für die ganze Welt, sagt eine Großmutter, die mit ihrem Enkel hier ist. Unsere Vorfahren mussten für Ungarn kämpfen. Wir müssen wählen, sagt ein Mann mit schlechten Zähnen. Seine Frau füllt seine Worthülse mit dem politischen Programm, das Orbán immer und immer wieder wiederholt. Unser Land funktioniert. Wir wollen keine Migration. Ungarn soll sicher bleiben. Europa müsse wieder sicher werden, findet ein Geschäftsmann mit Sorgen im Blick. Seine Schreckensvision sind Les Bleus, die französische Fußballnationalmannschaft. Da gibt es ja fast keine Franzosen mehr. Will heißen, die meisten Spieler haben Vorfahren aus Afrika. Damit Ungarn so bleibt, wie es angeblich ist, wären sie hier auch bereit, auf einen Teil der EU-Milliarden zu verzichten. Aber das werde kaum nötig sein, meint die Großmutter. Schließlich profitieren in Ungarn auch die ausländischen Konzerne von dem Geld aus Brüssel.
So tönt es bei den Fidesz-Anhängern. Auch patriotisch und doch anders klingt es am ungarischen Nationalfeiertag bei der Opposition. Dort war Sarah Nowotny.
Denen, die vom Schicksal nicht verschont, bring ihnen eine bessere Zeit. Die ungarische Nationalhymne zum Nationalfeiertag, auch hier am Donauufer. Aber hier singen die Gegner von Viktor Orbáns Regierung. Einer von ihnen hat tiefe Furchen im Gesicht und zwei Fahnen in der Hand, die ungarische und die europäische. Die bessere Zeit für Ungarn, die in der Hymne besungen wird, die kommen nur dank Europa. Normale Beziehungen zur EU wünscht er sich, keinen Populismus à la Orbán. Wen wählt er denn stattdessen ins EU-Parlament? Auf jeden Fall Demokraten, Liberale. Bloß, wer das genau ist heute in Ungarn, das weiß er nicht so recht. Dafür wissen hier alle, Orbán lügt. Nein, sagt die Dame mit den sorgfältig nachgezogenen Augen. Sie glaube Orbán kein Wort, er sei ein Demagoge. Ein paar Meter weiter auf dem nächsten prächtigen Platz unter dem nächsten Heldendenkmal. Orbán hat alles falsch gemacht, sagt der Mann mit der schwarzen Jacke, auf der ungarische Legionen steht. Diese Regierung sei korrupt bis ins Mark. Sein Wunsch an Europa? Kontrolliert das Geld, das ihr nach Ungarn schickt. Die Regierung stiehlt es.
Sie hören Rendezvous, es ist 1:02. Und kurz vor Schluss noch dies. In den Bergen liegt zwar noch haufenweise Schnee, aber die Skisaison geht zu Ende. Vielerorts sind die Skilifte bereits abgestellt worden. Das heißt, wir können die Skischuhe in den Keller stellen, wenn sie noch für den nächsten Winter taugen. Wenn Sie sich aber überlegen, neue zu kaufen, dann kommen diese vielleicht aus einem 3D-Drucker. Denn immer mehr Produkte werden so hergestellt. Und einer, der voll auf diese neue Art zu produzieren setzt, ist Reto Rindlisbacher. Er druckt tatsächlich Skischuhe. Und das kommt nicht von ungefähr. Dario Pelosi.
Reto Rindlisbacher hat seine Zentrale in einem Bürogebäude in der Luzerner Agglomerationsgemeinde Horb. Seinen Kaffee trinkt er aus einer Tasse aus dem 3D-Drucker. Die Zuckerdose ebenfalls gedruckt. Rindlisbacher grinst. Diese neue Art, Gegenstände zu produzieren, habe es ihm angetan.
Was faszinierend ist, ist eigentlich so das Entstehen einer Form und die dann wirklich in einem Drucker wachsen zu lassen.
Das Produkt von Reto Rindlisbacher sind Skischuhe. Jahrelang hat er als Chef der Sportartikelkonzerne Völkl und Nordica an der perfekten Kombination von Ski und Skischuh getüftelt. Vor rund 4 Jahren habe es dann beim Pendeln zwischen der Familie in Horb und der Nordica-Zentrale bei Venedig plötzlich Klick gemacht.
Irgendwo in meinen langen Autofahrten kam dann halt die Idee, dass es eigentlich cool wäre, wenn man einen Schuh genau der Form von einem individuellen Fuß anpassen könnte. Wenn ich das über ein Spritzgusswerkzeug umsetze, dann hat das enorme Kosten zur Folge. Und die einzige Technologie, wo man ohne grosse Werkzeuginvestitionen eine Form nachbilden kann, ist eigentlich die 3D-Drucktechnologie. Und so wurde die Idee dann auch geboren.
Die Idee, den Innenschuh von Skischuhen statt zu nähen, zu drucken. Lange hat er getüftelt, Materialien getestet und verworfen. Nun fährt er mit einem umgebauten Tablet-Computer um die Beine und Füße der Kundschaft, scannt sie so und errechnet daraus ein digitales Modell.
Dazu brauchen wir eine Software, die wurde entwickelt, um Operationen vorzubereiten im medizinischen Bereich. Wir können mit dieser Software das Bein bewegen, dass wenn ich eine Vorwärtsbewegung simuliere, halt die Wadenmuskulatur korrekt mitgerechnet wird, so dass wir nachher eigentlich wie einen virtuellen Gipsabdruck machen und dann den Gipsabdruck dem 3D-Drucker geben zum Aufbauen.
In einem Metallkasten im Raum nebenan fährt hinter dickem Glas eine Düse kreuz und quer über eine Arbeitsplatte und hinterlässt einen dünnen roten Plastikfaden. Zehntelsmillimeter per Zehntelsmillimeter wächst hier ein neuer Skischuh heran. In 36 Stunden soll er fertig sein. Allerdings, mit 1600 Franken sind die gedruckten Skischuhe nicht günstig und auch mit größeren Mengen dürfen die Preise dieser individuellen Skischuhe kaum groß sinken. 500 Paar Schuhe will Rito Indlisbacher bis Ende Jahr gedruckt haben. Die meisten kommen derzeit noch aus einem Werk in Belgien. Seine Vision ist, in näherer Zukunft die Schuhe direkt in den Verkaufsläden zu drucken, wo die Schuhe auch angemessen werden. Ob diese nun in der Schweiz sind oder im Ausland.
Die Idee ist wirklich jetzt von uns, dass man das in Zukunft eben wieder in lokale Hände gibt.
Markus Koch beobachtet für das Beratungsunternehmen Deloitte neue Industrietrends. Er ist überzeugt, dass der 3D-Druck nicht nur für Tüftler und Fantasten interessant ist, sondern dem Technologiestandort Schweiz ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
Da können wir zum Beispiel ein Hub werden für die Welt, wo dann Designs aus der Schweiz irgendwo auf der Welt produziert werden. Da können wir alle unsere Stärken einbringen.
Mittelfristig würden auch die Kosten für Maschinen und Druckmaterialien sinken und so auch die Preise für die gedruckten Produkte. Seine Vision ist, dass in 30 Jahren in jedem Haushalt quasi neben dem Backofen auch ein Drucker steht, der die gerade benötigte Schraube oder die neuen Handschuhe ausdruckt.
Dario Pelosi. Vor 25 Jahren begann eines der größten Gewaltverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg, der Völkermord in Ruanda. Innerhalb 100 Tagen wurden mehr als 800.000 Menschen ermordet. Die Schweiz war in dieser Katastrophe stärker involviert, als man denkt, wie der Historiker Lukas Zürcher im Tagesgespräch aufzeigt, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Brand.
Großbritannien bittet die EU um eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist. Als neues Datum schlägt die britische Premierministerin Theresa May der EU den 30. Juni vor. Sollten beide Seiten dem Austrittsvertrag bereits vorher zustimmen, könnte Großbritannien auch früher aus der Europäischen Union austreten. Die Schweizer Entwicklungshilfe dürfe nicht zu stark auf die Verhinderung der Migration fokussieren. Dazu mahnt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Diese Ausrichtung könnte für die Schweiz zu einem Reputationsrisiko werden. Die Autokonzerne BMW, Daimler und VW haben illegale Absprachen getroffen über Abgasreinigungstechniken. Gemäß Angaben der EU-Wettbewerbshüter haben sie den Wettbewerb für Innovationen behindert, indem sie sich unter anderem bei der Einführung von Katalysatoren abgesprochen hätten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.